Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Tagesgespräch.
Daniel Göring, gerade zum Anfang von dem Gespräch möchte ich nochmal bestätigen, der aktuelle Entscheid vom Bundesamt für Zivilluftfahrt ist, der Luftraum ist bis morgen um 8 Uhr mindestens gesperrt.
Es ist richtig, der Luftraum ist bis morgen Morgen um 8 Uhr zu. Das ist eine Massnahme, die wir haben müssen anordnen, weil sich die Situation leider verschlechtert hat und noch wird verschlechtern. Wir haben immer auf eine Verbesserung gehofft, eigentlich seit Tagen. Aber wir müssen feststellen, dass die Wolke weiterhin über der Schweiz vorhanden ist, die Aschenwolke, und dass im Verlauf des Nachmittags eine neue Wolkenschicht wird auf uns zukommen, die dann gesamthaft wieder zu einer Dichte wird führen, wo es einfach nicht verantwortbar wäre, Flugzeuge starten zu lassen. Und aus diesem Grund haben wir mit Blick auf die Sicherheit die Sperre noch einmal verlängert.
Die Sperre ist jetzt verlängert, man würde es da aussen gar nicht denken. Wir sitzen hier in unserem Sendewagen vor Ihrem Büro, da Zeitungen, vor dem Batzelbüro. Die Sonne scheint, von Wolken sieht man nicht wahnsinnig viel, so ein bisschen im Himmel. Jetzt, als ich heute Morgen um 8 Uhr angerufen habe, Daniel Göring, ist da ziemlich viel Hektik gewesen. Wie muss ich mir vorstellen, was in so einer Situation da zu Ittigen, wo man jetzt nicht gerade würde als Weltzentrum von der Aviatik warnen, was da abläuft?
Wir haben in Ittigen das sogenannte Verwaltungsgebäude, wo verschiedene Ämter von unserem Departement, vom UVEC, Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation drinnen sind, unter anderem auch das Batzel. Und es ist natürlich klar, dass wir die entsprechenden Einrichtungen auch brauchen, damit wir funktionieren können. Und das ist unter anderem auch die entsprechende Technologie, damit wir mit unseren Partnern im In- und im Ausland können, in Verbindung treten. Hektik, der Eindruck täuscht vielleicht ein bisschen. Es ist viel Betrieb, das ist klar. Aber ich habe jetzt den Eindruck, dass es eigentlich relativ koordiniert und auch so weit kontrolliert abläuft.
Wenn Sie sagen, viel Betrieb, was ist denn anders als so viel mit Telefon? Gibt es hässige Mails von Leuten, die gestrandet sind oder von Fluggesellschaften? Ist es Koordination mit dem Ausland? Oder wie muss man sich vorstellen, wer denn was macht? Ganze Teams, die etwas machen?
Also aus meiner Optik, wo zuständig ist für Kommunikation, insbesondere für die Medienarbeit, ist natürlich im Vordergrund, dass wir nicht gerade Tag und Nacht, aber relativ über einen grossen Zeitraum im Verlauf des Tages Journalistenanfragen haben. Die letzten kommen jetzt oben spät, die ersten kommen am Morgen sehr früh. Die interessieren sich natürlich immer für einen aktuellen Stand. Gibt es Änderungen, wenn sie Informationen wieder vom Batzel zu erwarten? Das ist mal die Sicht von uns in der Kommunikation. Wir haben auch Mails bekommen, einige Dutzend Mails. Das Gros von diesen Mails, das kann ich hier sagen, ist eher negativ und macht uns Vorwürfe, was ich ein Stück weit auch verstehe. Häufig sind es Passagiere, die Flüge gebucht haben und die Flüge natürlich jetzt nicht können, durchgeführt werden. Es hat allerdings auch Einzelne darunter, die uns eigentlich unterstützen und finden, wir hätten richtig reagiert.
Ihr Chef, der Peter Müller, fällt er so einen Entscheid, eine Flugsperre zu verlängern, selber?
Letzten Endes ist es immer der Direktor von Batzel, wo der entsprechende Entscheid fällt. Der Entscheid, den Luftraum zu sperren, liegt auch in der Kompetenz von unserem Amt. Aber es ist völlig klar, dass der Herr Müller das nicht aus heiterhellem blauem Himmel macht, sondern es finden immer Diskussionen statt mit den entsprechenden Fachleuten. Wir haben eine Sonderorganisation auf die Beine gestellt, wo wir gemerkt haben, dass die Wolke immer näher an die Schweiz ankommt, und in der Sonderorganisation sind sämtliche wichtigen Entscheidungsträger aus dem Amt vertreten, dass sie zum Beispiel die Abteilungsleiter für Flugtechnik, für Flugbetrieb und auch für Infrastruktur, wo der Luftraum darunter fällt. Und neben dazu haben wir natürlich auch Experten, die da involviert sind. Ein Beispiel, der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass die Informationen an Piloten immer zeitgerecht und in der korrekten, entsprechenden Pilotensprache können verfasst und dann publiziert werden. Alle diese Leute sitzen regelmässig zusammen um den Tisch herum, den Informationsaustausch betreiben, und dann tut man in Ergänzung nachher zu den internen Informationen selbstverständlich mit externen Partnern sich auch austauschen.
Also das heisst konkret, Ihr Chef, der Direktor vom Bundesamt für Zivilluftfahrt, der ist eigentlich jetzt seit dem Freitag Mitternacht, wo die Flugsperre ja in Kraft getreten ist, mehr oder weniger im Dauereinsatz am Telefon an Sitzungen?
Es ist klar, dass eine intensivierte Situation vorhanden ist, dass der Herr Müller mehr Einsatzzeit hat jetzt als in einem Normalfall. 24 Stunden am Tag würde ich jetzt nicht gerade sagen, er schläft auch noch zwischen ihnen.
Er hat auch Mitarbeiter.
Genau, wo Teil von der Arbeit erledigen. Und es ist nicht nur der Herr Müller, der eigentlich fast einen Dauereinsatz hat. Es hat auch andere Leute, die wirklich seit dem Freitagmittag, wo man müssen die entsprechenden Vorbereitungsarbeiten treffen, regelmässig und auch über längere Zeitdauern im Einsatz stehen. Aber es ist eine außerordentliche Situation und die erfordert halt auch entsprechende Massnahmen.
Daniel Göring, Grundlagen für so einen Entscheid, nicht zu fliegen. Welche sind die genau? Was war jetzt viel Dreh von Unsicherheit bei wissenschaftlichen Daten zum Beispiel?
Wir basieren auf der einen Seite auf diesen Berechnungsmodell, wo das Vulkaninstitut, das ist ein weltweites Institut, das verschiedene Filialen rund um den Globus hat, wo das Vulkancenter, das heisst konkret Filialen in Anführungszeichen in London, macht. Die entsprechend der Aktivität vom Vulkan und gestützt auf meteorologische Daten und auf Satelliteninformationen Berechnungen anstellen und dort nachher schauen, wie sich die Wolke entwickelt und dort das in sogenannten Karten darstellen. Das ist eine von den Grundlagen, die wir haben. Im Weiteren basieren wir auch auf den Wetterprognosen, die in der Schweiz gemacht werden. Und es haben schon verschiedene Messungen stattgefunden im schweizerischen Luftraum, die auch Bestätigungen gebracht haben, dass so Partikel aus dieser Aschewolke in der Schweizer Luft vorhanden sind.
Kritik, die jetzt gekommen ist, von diversen Fluggesellschaften, unter anderem auch von der von diversen Fluggesellschaften, ist gewesen, dass das ja eigentlich nur Computersimulationen sind, dass das ein einziges Institut ist und dass man ja eigentlich da viel zu übervorsichtig ist.
Es ist nicht ganz richtig, dass das quasi nur ein Institut ist, sondern das ist ein Zusammenschluss von hochqualifizierten wissenschaftlichen Experten, wo immer, wenn es Vulkanausbrüche gibt rund um den Globus, nachher den Mechanismus in Gang setzt. Das ist einfach die Basis, wo man hat, wo man anzieht für die weiteren Entscheide. Darüber hinaus haben wir aber auch neuerdings Modellberechnungen von der EMPA, wo, und das kann ich da auch sagen, eigentlich zum gleichen Ergebnis gekommen ist. Und die Messungen, die Messwerte, die wir auch haben aus der Schweizer Luft, zeigen, dass die Berechnungen eigentlich sehr zuverlässig sind, dass die Wolkenausdehnung tatsächlich so erfolgt ist, wie das die Prognosen von dem Institut jeweils vorausgesagt haben.
Jetzt ist die Wolkenausdehnung ist die eine Sache. Die andere Frage ist, wie gefährlich ist die Wolke wirklich? Wie viel Konzentration von dem Vulkanasche, Glassplitter, alles, was in dieser Asche drin hat, könnte die wirklich ein Flugzeug zum Abstürzen bringen?
Es gibt keine wissenschaftlichen Nachweise, Beweise, ab welcher Konzentration, ab welcher Dichte eine solche Aschewolke kann gefährlich sein für ein Triebwerk. Es gibt von der Internationalen Zivilluftfahrtsorganisation, von der ICAO, gibt es Verhaltensregeln für Piloten, weil ein Vulkanausbruch ist kein neues Phänomen. Mit dem ist man schon längere Zeit konfrontiert. Allerdings hat man jetzt noch nie so ein Ausmaß gehabt und so eine Auswirkung, wie es jetzt gerade Europa trifft. Es gibt so Verhaltensregeln, aber es gibt nie einen Grenzwert, wo würde ich sagen, was darunter liegt, ist ungefährlich und was darüber liegt, ist gefährlich. Zudem kommt noch dazu, dass die Wolke aus unterschiedlichen Schichten besteht und wir nicht genau wissen, ist die Dichte überall gleich gross und ab welcher Dichte, also es dann wirklich heikel könnte werden. Vorfälle von früher zeigen allerdings, dass massive Schäden an Flugzeugen auftreten und eine Absturzgefahr, die ist nicht nur herbeigeredet, sondern die ist tatsächlich real. Und aus diesen Überlegungen heraus haben wir gar keine Alternative gehabt, als den Luftraum im Moment zuzutun. Und wir sind auch nicht alleine in Europa, praktisch alle anderen Staaten ringsum haben zu gleichen Massnahmen gegriffen.
Sie haben frühere Ereignisse angesprochen, also seit 1982 hat es einmal einen Fastabsturz von einer Boeing 747 von der British Airways von London auf Neuseeland gegeben, wegen dem indonesischen Vulkan. 7 Jahre später ist KLM in so eine Situation gekommen über Alaska. Das sind so 2 Fälle, die dokumentiert sind. Sie sagen, man weiss nicht genau von der Konzentration, ist das, wie fest fliessen denn so Erfahrungsberichte rein in Entscheid, dass man sagt, ui, das hat das Flugzeug wirklich schlimm beschädigt, das nehmen wir jetzt einfach in Betracht, dass man halt auf das muss abstützen, wenn man nicht genau weiss, was die Wolke wirklich bewirken kann oder in welchem Teil von der Wolke.
Solche Vorfälle, wie die es so eben geschildert haben, sind relativ gut dokumentiert. Man hat, nachdem die Flugzeuge in so Vulkanaschenwolken reingeraten sind, detaillierte Auswertungen gemacht. Man hat ein bisschen burschikos ausgedrückt, die Flugzeuge quasi auseinandergenommen und hat geschaut, wie viele Ablagerungen sind vorhanden. Und man hat zum Teil massives Material gefunden in den Triebwerken, aber auch in den Sensoren, in den Geschwindigkeitssensoren. Und es ist unschwer vorstellbar, was passiert, wenn solche elementaren Systemworte ausfallen. Und da ist das Risiko schlicht und einfach zu gross gewesen, dass man hätte können sagen, fliegt ihr einfach mal weiter, wenn ihr das Gefühl habt, das ging.
Genau das haben gewisse Fluggesellschaften gemacht jetzt. Sie haben Testflüge gemacht, haben ihre Flüger raufgeschickt und gesagt, unsere Flüger sind zurückgekommen und sie haben keine Schäden gehabt. Man hat nicht einmal etwas messen können. Also was soll das Ganze? Verstärkt das den Druck oder schaut man genauer an, was ist jetzt mit diesen Flügern, warum sind die gut durchgekommen?
Wir haben zur Kenntnis genommen, dass verschiedene Fluggesellschaften so Tests durchgeführt haben. Die Ergebnisse liegen zumindest uns bis im Moment noch nicht vor. Wir sind sehr daran interessiert zu wissen, was dort gegangen ist, was rausgeschaut hat. Es ist auch nicht ganz auszuschliessen, wenn das zum Beispiel in Deutschland der Fall war, dass so ein Flugzeug durch eine Zone durchgeflogen ist, die nicht mehr unter der Wolke gelegen ist, weil eben die Wolken insbesondere in den letzten anderthalb Tagen gewisse Veränderungen im Osten und im Nordosten erfahren hat. Und es kann durchaus sein, dass zuerst ein Gebiet frei war und nachher wieder zugedeckt worden ist. Also die Verschiebungen, die finden statt innerhalb von dieser Wolke. Auch was die Ausdehnung zu einem grossen Stück anbetrifft. Leider ist die Schweiz immer noch drinnen und wegen dem haben wir bis anhin keine Warnung geben können.
Wie spürbar ist eigentlich der Druck von den Airlines, von der Wirtschaft? Es gehen jeden Tag ein paar hundert Millionen da verloren.
Es ist klar, dass der Druck vorhanden ist von der Airline-Industrie, auch von der anderen Wirtschaft. Insbesondere aus dem Ausland merken wir das. Was Swiss anbetrifft, können wir sagen, dass sie sich sehr kooperativ verhalten hat bis anhin. Sie hat auch nicht Freude an dieser Luftraumsperre und auch uns wäre es am liebsten, wir könnten sie sofort wieder aufheben und müssten sie nicht mehr länger aufrechterhalten. Aber Swiss verfahrt auch nach dem Motto Sicherheit hat Priorität und aus diesem Grund haben sie bis anhin die Massnahmen so akzeptiert beim Unternehmen.
Was, wenn die lange Sperre vom Luftraum ein Fehlentscheid war? Macht man sich da schon gefasst auf Schadenersatzklagen?
Das wäre natürlich eine unangenehme Situation, das kann man ganz klar sagen. Aber aufgrund von den uns zur Verfügung stehenden Informationen gehen wir davon aus, dass wir richtig gehandelt haben bis anhin, dass es notwendig war, weil wir einfach keinen Beweis haben, dass keine Gefährdung vorhanden wäre. Und Risiken eingehen haben wir nicht wollen. Leichtfertig Risiken eingehen, Leben von Passagieren aufs Spiel setzen und allenfalls auch das Kapital von einer Fluggesellschaft zu ruinieren. Und wir sind mit dem Entscheid nicht alleine, auch die umliegenden Staaten haben weitgehend ihre Lufträume geschlossen, nachdem die Vulkanasche sich über ihr Gebiet ausbreitet hat.
Also schlussendlich muss man auch sagen, Sie im Basel müssen auch mit dem Entscheid können leben oder müssen die Verantwortung fast übernehmen, wenn jetzt ein Flieger würde abstürzen, weil sie den Luftraum freigeben. Und das ist schwieriger zum damit leben, als wenn die Firmen jetzt halt Geld verlieren.
Letzten Endes hat unser Amt vom Parlament und vom Bundesrat den Auftrag bekommen, für einen höchststehenden Sicherheitsstandard in der Schweizer Luftfahrt zu sorgen. Und diesem Gebot können wir nur nachkommen, wenn wir wirklich alle Massnahmen ergreifen, damit die Sicherheit so gut als möglich gewährleistet ist. Mit Risiken eingehen würden wir das Ziel sicher nicht erreichen.
Die EU sitzt heute zusammen, Minister sitzen zusammen, diskutieren, wie man weiter vorgehen soll. Da im Bundesamt für Zivilluftfahrt, wie geht es jetzt weiter heute am Laufen Tag?
Es ist richtig, dass auf politischer Ebene Diskussionen werden stattfinden im Verlauf des Nachmittags. Es finden aber auf fachlicher Ebene im Bereich von der Europäischen Flugsicherungsorganisation Eurocontrol finden auch Diskussionen statt. Man versucht, Auswege zu finden. Man versucht, sich noch verstärkt zu koordinieren. Und an dieser Besprechung nehmen auch Vertreter von unserem Amt teil. Also, wir sind daran interessiert, dass man sich möglichst international koordiniert. Einerseits, was die Aufrechterhaltung, die notwendige Aufrechterhaltung von der Sperre anbetrifft. Andererseits aber auch, wenn es dann darum geht, wieder zum Courant Normal zurückzukommen, wenn man den Flugbetrieb dann sukzessive wieder zulassen kann.
Daniel Göring, Sie sind jetzt gut 8 Jahre in diesem Amt. Wenn Sie diese Situation vergleichen mit anderen, die Sie erlebt haben, wie steht die da, jetzt die längere Sperre vom Luftraum?
Es ist eine außerordentliche Situation, die wir in dieser Form noch nie erlebt haben. Aber im Unterschied zu Katastrophen, die anfangs von diesem Jahrtausend auch vorgekommen sind in der Schweizer Luftfahrt, ist bis anhin niemand, glücklicherweise niemand ums Leben gekommen. Und wir haben doch dürfen feststellen, dass die Leute mehrheitlich, zumindest was wir bis anhin an Reaktionen bekommen haben, Verständnis haben dafür, dass es notwendig ist, diese Massnahmen zu ergreifen. Es ist nicht der Fehler von irgendjemandem, sondern es ist schlicht und einfach die Natur, die da ihr Regime walten gelassen hat. Und da ist man als Mensch, auch in der modernen Zivilisation, dem ein Stück weit einfach ausgeliefert.
Daniel Göring, herzlichen Dank für das Gespräch.
Merci auch.
Der Daniel Göring ist Gast von Susanne Brunner im Tagesgespräch. Der Daniel Göring ist Leiter Kommunikation beim BATSL, beim Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt. Das Amt ist zuständig für den Schweizer Flugverkehr. Bis mindestens morgen Morgen um 8 Uhr starten und landen in der Schweiz also keine grösseren Flugzeuge wegen der Aschewolke vom Vulkan, wo das Island immer noch sehr aktiv ist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.